zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich alle hören und sehen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Akademiegespräch am Mittag. Nach 2 Wochen Pfingstferien sind wir wieder pünktlich um 12 Uhr mittags auf Sendung. Wir hatten ja vor Pfingsten relativ spontan anlässlich der Wahl von Papst Leo damit angefangen, immer mittwochs um 12 mit interessanten Gesprächspartnern darüber ins Gespräch zu kommen. Und auch nächsten Mittwoch werden wir uns noch einmal mit dem neuen Pontifikat befassen. Inzwischen haben wir uns aber entschieden, diese Reihe unabhängig vom ursprünglichen Anlass fortzusetzen. Und zwar mit einer ganz bunten Mischung von Themen aus allen Bereichen unserer Akademiearbeit. Wir werden im Juli etwas zum Wahlrecht machen. Wir werden etwas zur Zollpolitik anbieten und sammeln schon fleißig weitere Ideen. Was dann genau wann dran ist, das erfahren Sie immer relativ kurzfristig über den Newsletter. Aber Sie können sich gerne den Mittwoch um 12 schon mal als Serientermin bei Outlook eintragen. Also wir werden tatsächlich versuchen, wenn nicht gerade Schulferien sind, jeden Mittwoch um 12 was Interessantes anzubieten. Ja, heute also zum ersten Mal mit einem anderen Thema als dem Papst. Es geht heute um Nicäa, das erste ökumenische Konzil der Kirchengeschichte, das im Jahr 325, also genau vor 1700 Jahren und auch genau in diesen Frühsommerwochen von Kaiser Konstantin einberufen wurde und das neben einigen theologischen und disziplinarischen Kanones auch ein Glaubensbekenntnis beschloss. Das ist das erste und älteste Bekenntnis, das weltweit bis heute von allen christlichen Konfessionen anerkannt wird. In einer weiterentwickelten Fassung, die dann durch das nächste ökumenische Konzil im Jahr 381 in Konstantinopel beschlossen wurde, wird das Nicänum oder wie es jetzt dann heißt, Niceno-Konstantinopolitanum, bis heute in der ganzen Ökumene auch im Gottesdienst gesprochen. Hier ist also unser christlicher Glaube zum Aufsagen zusammengefasst und zwar in einer Form, die wir seit damals bis heute weltweit teilen. Soweit, so gut. Wir halten alle diesen Text in Ehren und wir hatten hier neulich sogar bei unserer Preisverleihung an Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel eine ganz wunderbare Ikone mit den Vätern des Konzils hier im Haus zu Gast. Das ist ein Bild davon. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Ist auch demnächst online. Ja, trotzdem ist die Sache nicht ganz unproblematisch, denn mit dem Aufsagen eines solchen Textes ist es ja nicht getan. Zum einen ist es ein 1700 Jahre alter Text in einer Sprache, die uns heutigen Menschen in vielerlei Hinsicht fremd ist. Wir müssen den Text zunächst einmal vom Griechischen ins Deutsche übersetzen, aber wir müssen dann auch viele seiner Formulierungen und Termini interpretieren, damit wir den Sinn, der damals damit ausgedrückt werden sollte, überhaupt verstehen können. Und wenn wir ihn dann verstanden haben, dann kommt zweitens die Frage hinzu, ob denn die Vorstellungen, die damals in diesem Credo ausgedrückt wurden, ob die tatsächlich auch heute noch die unsrigen sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ringen um diesen Text und die Festlegung genau dieses Wortlauts ja auch Gläubige aus der Kirche ausgeschlossen hat. Gläubige, die andere Vorstellungen vertraten. Es hat überhaupt, also jedes große Konzil hat ja nicht nur Verständigung und Übereinkunft, sondern immer auch eine Spaltung erzeugt. Das dürfen wir nicht vergessen und deshalb sind wir es unserem Glauben schuldig, uns ab und zu vergewissern. Was besagt denn genau dieser Glaube mit genau diesen Worten? Wovon setzt er sich ab und welche Vorstellungen weist er zurück? Und wie stehen wir im Einzelnen dazu? Heute haben wir uns zwei Experten eingeladen, die uns dabei helfen wollen, die Formeln von damals quasi gedanklich mit Leben zu füllen. Ich begrüße sehr herzlich Pater Dr. Andreas Badlock, SJ, seines Zeichens Jesuit, Theologe und Autor. Mit ihm haben wir bereits die erste Staffel zu Papst Leo begonnen, über den er nämlich gerade ein vielbeachtetes Buch publiziert hatte. Heute eröffnen wir quasi mit ihm auch die thematisch offene Staffel dieser Reihe, weil er auch zu Nicäa unlängst ein Buch geschrieben hat mit dem bezeichnenden Titel »Jesus Glauben«. Heute schaltet er sich nicht wieder aus Rom, sondern aus Wien zu, weil er seine langjährige Münchner Heimat inzwischen dorthin verlassen hat. Lieber Pater Badlock, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ich begrüße nicht minder herzlich eine weitere, hier bei uns in der Akademie bestens bekannte Persönlichkeit, nämlich den Trierer Neutestamentler Professor Dr. Hans-Georg Gradl. Seine Verbundenheit mit der alten bayerischen Heimat pflegt er unter anderem dadurch, dass er einmal im Jahr in der Karwoche hier bei uns im Haus unsere biblischen Tage leitet. Das ist eine ganz feste Größe für viele unserer Freundinnen und Freunde. von denen sich sicherlich jetzt auch einige zugeschaltet haben. Und der treffende Anlass ist, dass die biblischen Tage im nächsten Jahr sich mit Jesus und Christus in den neutestamentlichen Schriften befassen werden. Also wir sind hier quasi genau thematisch sowieso an dem Thema dran, das dann auch das Bekenntnis von Nicäa versucht hat, in Worte zu fassen. Professor Gradl ist also seit Jahren und Jahrzehnten mit uns immer wieder tätig. Einer seiner sehr anschaulichen und lebendigen Vorträge ist noch in unserer Mediathek und der trägt den Titel Johannäisch lernen und verstehen. Können Sie sich noch anschauen. Und das ist wohl genau das, was wir auch heute gut gebrauchen können, wenn wir uns die biblischen Grundlagen der nizänischen Christologie anschauen wollen. Lieber Herr Professor Gradl, herzlich willkommen auch an Sie und danke, dass Sie uns Ihre Zeit zur Verfügung stellen. Ja, bevor wir jetzt also auf Nicäa und auf die Bibel schauen, hätte ich noch, Pater Bartlock, eine Frage an Sie, mal auf einer anderen Ebene. Sie denken in Ihrem Buch wirklich viel über Kapitel hinweg darüber nach, was für normale Christen heute überhaupt damit gemeint sein kann, das zu glauben, was damals vor Jahrtausenden beschlossen wurde. Wir drei sind Theologen, also wir haben diese Transferleistung, die man da erbringen muss, als akademischen Vorgang handwerklich alle hinter uns. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Mama denke, die ja auch im Gottesdienst dieses Credo mitspricht, die wird faktisch fast nichts von den philosophischen Hintergründen verstehen. Das Wort Arianismus hat sie wahrscheinlich noch nie gehört und vermutlich hätte sie wirklich keine Lust, sich das von mir erklären zu lassen. Meine Frage an Sie wäre, müssen so Otto-Normalchristen, sage ich mal, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie den alten Text einfach gedankenlos daherplappern?
Nein, meiner Mutter ginge es vermutlich ähnlich. Und der Glaube des einfachen Christen ist ja etwas anderes als die akademische Auseinandersetzung. Und Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse, ein Credo sind ja eine kondensierte Sache. Und gleichzeitig Theologinnen und Theologen müssen erklären, warum kommt es zu einer Formulierung, warum wurde dieser Begriff gewählt. Und Homoousios oder Consubstantialis sind ja bibelfremde Begriffe. Da gibt es Gründe, warum diese Begriffe gewählt wurden, aber Karl Rahner sagte immer, der Glaube der Anastasia Meyer im Zillertal ist genauso viel wert wie die eines Kardinal Walter Kasper in Rom.
Das heißt, die Theologen sind quasi die Qualitätssicherung der Kirche und sorgen dafür, dass das denkerisch schon okay ist. Und das müssen die Einzelnen nicht mehr tun. Aber
Gut gesagt.
eine Ecke weitergedreht. Wie ist es denn, wenn sich jemand dezidiert von Aussagen distanziert? Also ich spreche das zwar mit, aber Jungfräulichkeit glaube ich nicht. Das wäre ja ein Schritt weiter, sage ich mal, als zu sagen, ich verstehe es nicht, wird schon stimmen.
Naja, dieses Problem haben ja auch viele mit römisch-katholisch. Ich glaube ja an die eine heilige römisch-katholische Kirche. Katholisch heißt allumfassend. Ja, das eine ist, für mich ist auch wichtig der Respekt vor den Denkleistungen, Denkanstrengungen früherer Generationen. Die haben sich ja auch was gedacht und ich bastle mir meinen Glauben nicht selber zusammen. Manches muss ich halt sozusagen in Kauf nehmen. Ja, aber das Bekenntnis zu Jesus, dem Christus, ist schon eine ganz zentrale Sache und das hat mich ja auch durchaus aufgewühlt, dass nach der Kirchenuntersuchung nur 32% der Kirchenbesucher glauben können, dass sich Gott in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Da würden bei einer Firma, wenn Leute die Firmenideologie des Mission Statement nicht nachvollziehen können, schon die Alarmglocken läuten. Und wir müssen uns ja fragen, warum sind dann Medjugorje oder Fatima oder Lourdes viel wichtiger oder Engel als das zentrale Bekenntnis, Jesus Christus ist Gottes Sohn.
Naja, und da ist ja zu erkennen gegeben hat, da ist ja die harte Christologie, Homoousios dergleichen noch überhaupt nicht mit drin. Ja, vielen Dank schon mal für diese Einschätzung, einfach, dass wir das so ein bisschen einbetten können. Herr Professor Gradl, Sie sind von den Quellen her so dicht am Phänomen Jesus von Nazareth dran, wie es eben geht. Bessere haben wir nicht. Trotzdem ist natürlich da diese Lücke. Also ich stelle mir das immer so vor, dieses Phänomen, das Phänomen dieses Menschen, Jesus von Nazareth, muss ja seine Mitmenschen damals immens begeistert haben. Also viele, die ihm begegnet sind, für die hatte er sehr viel mehr mit Gott zu tun als jeder andere Mensch. Ich sag mal, das muss unbeschreiblich gewesen sein. Aber natürlich trotzdem haben die Gläubigen versucht, sich über Jesus und ihre Erfahrungen mit ihm auszutauschen und dann diese komplett neuen Phänomene, für die es noch überhaupt gar keine Kategorien, keine Sprache gab, trotzdem in Worte zu fassen, durch Analogien, durch Übertragungen aus anderen Sprachspielen, Kontexten. Im Neuen Testament finden sich ganz unterschiedliche Ansätze dafür, wie man versucht hat, sprechen zu lernen, um über dieses Phänomen sich austauschen zu können. Da fände ich schön, wenn Sie uns gerne ein paar Minuten länger zu Beginn da nochmal so ein bisschen dieses Spektrum aufmachen könnten. Nicäa ist ja eine Zuspitzung. Im Neuen Testament haben wir noch eine ganze Fülle an Ansätzen. Vielleicht können Sie da mal so, dass wir eine Vorstellung davon kriegen, wie bunt das ist, uns ein bisschen Revue passieren lassen.
Ja, vielen Dank. Und also vom Thema her, das Sie so anspielen, das wäre sowieso ein dreisemestriges Vorlesungskurriculum, also wenn man die Christologien im Neuen Testament betrachtet. Aber sagen wir mal, das Erleichternde für den Neutestamentler ist natürlich, dass es im Neuen Testament eine Pluralität von Jesus-Wahrnehmungen, von Jesus-Bildern, von Christologien, wenn Sie so wollen, gibt. Und die frühe Kirche entscheidet sich in der Kanonwerdung, also die beginnt im 2. Jahrhundert, verfestigt sich dann im 4., 5. Jahrhundert nicht für eine christologische Harmonie, also nur für ein Jesusbild, sondern im Grunde genommen für 27 verschiedene, so viele Schriften wir im Neuen Testament haben. Und das zeigt, was dann auch für Nicäer, denke ich, wichtig ist zu beachten, dass alle Jesusbilder, alle Jesusbegegnungen, alle Wahrnehmungen dieser Jesusgestalt fundamental kontextabhängig sind. Also wie Sie sagen, die einzelnen Personen brauchen Sprache, brauchen Erfahrungen, brauchen Kontexte, um auszudrücken, was sie in diesem Jesus sehen. Und das gilt auch für Nicäa. Also es ist jetzt nicht so ein zeitloser Komet in Nicäa, der quasi zeitunabhängig bleibt und sich verfestigt, sondern auch Nicäa steht vor einem Hintergrund, steht vor politischen Interessen, steht vor theologischen Ansatzpunkten und das gilt es zu beachten. Wenn Sie allein im Neuen Testament denken, also an Lukas, der Jesus darstellt als ja anthropologisch den Heiland, der sich zu Freunden von Zöllnern, von Sündern macht, oder Paulus, der eher soteriologisch die Bedeutung von Jesus ausbuchstabiert, oder der Hebräerbrief, der jüdische Bilder und Vergleiche benutzt, Jesus der hohe Priester, der Tempel, das Opfer, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Also es braucht immer so ein Raster, Erfahrungen, Sprache, mit denen dann Jesus ausbuchstabiert wird. Und die polyphone Christologie des Neuen Testaments erklärt das für fundamental wichtig. Also das ist kein Nachteil, sondern das ist ein entscheidender positiver Punkt dieser Jesusgestalt, den Potenzialen, die man in diesem Jesus sehen kann, quasi deutlich zu machen. Das würde ich schon unterstreichen. Das gilt dann für Nicäa, denke ich, ebenso.
Pater Badlock, Nicäa, sagten Sie gerade, ist eine Zuspitzung. Wie würden Sie das, was man dann 200 Jahre später quasi als die biblischen Schriften, die neutestamentlichen Schriften dort auf dem Konzil beschlossen hat, rückgebunden sehen an die Tradition, an die zuvorliegende Tradition? Ist das quasi das perfekte Kondensat aus allem oder ist das eine legitime Variante unter mehreren oder ist das der große Wurf, wo man wirklich geschafft hat, alles, was entscheidend ist, in dieses Kondensat mit hineinzupacken?
Naja, warum gibt es Konzilien? Warum werden Konzilien einberufen? Weil es Dissens gibt, weil es Streitfragen gibt. Der Kaiser war ja noch gar nicht getauft und der war weniger an Theologie interessiert, als das Ruhe ist in seinem Reich. Wenn Sie an das letzte Konzil denken, das Zweite Vatikanum, das wurde einberufen von Johannes dem 23., weil er sagte, die Kirche muss auf die Höhe der Zeit kommen. Viele haben gesagt, warum braucht es noch ein Konzil? Unfehlbarkeit, Jurisdiktionsprimat, der Papst kann alles im Alleingang machen. Nicäa war das erste ökumenische Konzil und da war die Streitfrage von einem Arius, wobei ich genau unterscheiden würde zwischen Arianern, seinen Anhängern und Arius selber. Was heißt es? Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ist er ein zweiter Gott? Da hat das Konzil Nein gesagt. Wie drücke ich das dann aus? Und das sind schon komplexe und komplizierte Fragestellungen. Ein Gott, drei Personen, zwei Naturen, ein Wesen, das sind ja alles Fachbegriffe. Es muss dann natürlich in eine Formel hinein. Und da hat man nichts Biblisches gefunden. Ich bin sehr zufrieden mit der Aussage aus dem Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber das eine ist biblische Sprache, poetische Sprache, Ein Andreas Knapp drückt das anders aus als der Denzinger Hühnermann, also die Sammlung eines lehramtlicher Dokumente. Und das andere sind eben philosophische Begriffe, mit denen wieder ganz neue Zusammenhänge hereinkommen. Usia, Wesen, war ja ein belasteter philosophischer Begriff, aber irgendwann mal muss man natürlich die Sache auf den Punkt bringen und eine Definition grenzt ab, schließt aber natürlich auch aus. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir 1700 Jahre oder 500 Jahre oder 70 Jahre danach mit etwas um, aber wir können nicht alles neu erfinden. Und damals war eben die Frage, was heißt das? Jesus ist nicht nachträglich Gott geworden, nicht adoptiert worden, weil Gott sozusagen sagt, der gefällt mir, den adoptiere ich jetzt, den mache ich zu meinem Firmen-Junior-Chef. Was heißt es, kein zweiter Gott, sondern immer schon Präexistenz genannt? Und da, wie der Herr Gradl ja auch sagte, da bietet natürlich das Neue Testament eine andere Terminologie, eine andere Begrifflichkeit als die dogmatische Sprache. Aber das schließt sich nicht aus und die Formel war eben dann eines Wesens mit dem Vater, ja, Homoousios, kommt wie gesagt nicht vor. Es wurde griechisch gesprochen. Eine Frage heute ist ja, Dogmen und Konzils geschichtlich haben alle verstanden, worum es dort ging. 90% der Konzilsväter waren aus dem Osten. Rom spielte damals noch keine große Rolle. Der Papst hat Legaten geschickt. Das war auch von der Logistik her eine ganz interessante Sache. Aber wie gesagt, definitiv war es ja auch nicht, Herr Budde, denn es musste nachgebessert werden. Sie haben den Zungenbrecher ganz gut hingebracht, das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. 381 musste dann nachgebessert werden, weil neue Fragen aufgekommen waren. Und so ist es bis heute.
Ich möchte nochmal zu den Fragen zurückkommen, die unmittelbar im Vorfeld des Nizänums diskutiert wurden. Die Arianer oder auch Arius selber war ja nicht kein Adoptionist. Er hat ja nicht gemeint, Jesus wäre nachträglich adoptiert worden, sondern er ging auch davon aus, dass Jesus die Inkarnation einer präexistenten Größe ist. Und es ging im Grunde nur um die Frage, ob diese präexistente Größe gleich mit Gott ist, eben auf, also wenn man diese Linie zieht zwischen Schöpfer und Schöpfung, ob er auf die Linie des Schöpfers gehört oder knapp drunter. Aber ja, auch in dem Fall ist ja Christus Schöpfungsmittler gewesen. Und ich frage einfach nochmal, sehen Sie diese Frage für uns heutige tatsächlich als so wichtig an? Also damals war es die Erlösungslehre.
Herr Gradl?
Also wenn es so um Arius, also die Frage von Dr. Budde bezog sich ja darauf, wie relevant, wie entscheidend kann man heute noch diese Frage, wie nah ist dieser Jesus zum Vater sehen? Also ich denke, der Ansatz war schon, Jesus möglichst nah in das Wesen Gottes zu verorten, um die Offenbarung zu schützen. Also dass er kein Geschöpf ist, dieser Jesus, sondern möglichst nah im Schoß des Vaters ruht, könnte man johannäisch sagen. Und je näher dieser Jesus bei Gott ist, direkt aus Gott stammt, umso verlässlicher ist dann auch das, was er zu sagen hat, was er von Gott zeigen kann. Da kann man drüber diskutieren, da gibt es andere Stimmen im Neuen Testament dazu. Aber das meine ich, war so das Interesse, also deutlich zu machen, doch, die Offenbarung in Jesus ist verlässlich, weil er nicht selber in Distanz zu Gott steht, weil er nicht eine geschaffene Kreatur von Gott ist, sondern direkt aus Gott kommt und deswegen direkt, transparent, offensichtlich auch Gott offenbaren kann. Ja. Da gibt es andere Bilder im Neuen Testament. Ich halte mich dann oft an Johannes 1,18 fest, wenn es heißt, dieser Jesus ist der Exeget Gottes. Er legt Gott aus. Er macht deutlich, von welcher Art, von welchen Werten dieser Gott ist und lebt. Ja. Aber das Konzil von Nizäa entscheidet sich dafür, möglichst nah, möglichst eng den Logos in Gott zu gründen, um eben die Offenbarung zu fundieren, die Jesus bringt. Das würde ich so als das vorrangige Interesse mit dem politischen Augen merkt dann auch, da geht es um Einheit, da geht es um Verbundenheit, da geht es nicht um ein Nacheinander oder um eine Verschiedenheit, sondern das war ja das Interesse von Konstantin dann auch, diese Einheit, die sie zwischen Gott, Vater und Sohn sehen, auf das Reich zu übertragen und da die Einheit zu fundieren. Also da wurde diese Christologie quasi auch politisch dann ausbuchstabiert.
Dazu hatte ich mir nämlich auch eine Frage überlegt. Ist da nicht die Gefahr auch drin, dass sich die Kirche hier vom Kaiser für seine politischen Interessen instrumentalisieren lässt. Es ist ja, also er hat ja schon, als er im Westen Kaiser wurde, kaum war er Kaiser, 313, hat er die Synode von Arles einberufen, um eine theologische Streitfrage zu klären. Kaum ist er Kaiser vom Gesamtreich, sagt er den Streithähnen erstmal so, jetzt kommt er bitte mal zu mir nach Nizäa und klärt das, damit ihr einheitlich seid, weil ich euch so brauche. Also ist das nicht erstmal auch verdächtig, dass hier so eine grundlegende theologische Entscheidung über den absoluten Kern unseres Glaubens, so verwoben ist mit politischen Interessen?
Ja, und es war ja, wenn ich gleich reingrätschen darf, keineswegs unstreitig, sagen wir mal, in den Konzilsvätern in der Meinung. Also es gibt dieses geflügelte Wort von Optatus von Mileve, was hat der Kaiser mit der Kirche zu tun? Wo man also dem Kaiser quasi auch das Recht, die Kompetenz, das theologische Know-how absprach, also dezidiert da in theologischen Fragen politisch tätig zu werden. Ja. Aber es war irgendwo der Preis in dieser Situation, in diesem Übergang, dass wo das Christentum von Konstantin eben hoffähig gemacht wurde, dann auch dem Kaiser gewisses Recht einzuräumen, ja, und dafür für Einheit zu sorgen. Mit dem Preis natürlich dann auch, dass Theologie und Kirche, Glaube und Gesellschaft eine nicht immer positive Verbindung eingehen.
Das ist ja durchaus noch problematischer geworden im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende danach. Aber nochmal, also das wäre ja nicht schädlich, wenn wir sagen könnten, das Ergebnis ist trotzdem das, was sich auch aus den theologischen Entwicklungen seit den neutestamentlichen Schriften heraus ergeben hat. Aber gerade in der Erlösungsfrage gab es ja Streit. Also die Nizäner waren der Meinung, Erlösung kann es nur geben, wenn der Erlöser Gott ist. Deshalb muss Jesus, beziehungsweise die zweite Person der damals noch nicht klar definierten Trinität, die in ihm inkarniert ist, muss auf die Seite Gottes gehören. Die Arianer konnten sich das anders vorstellen. Was spricht eigentlich dagegen, dass ein Mittler uns erlöst? Also wäre das heute noch so virulent, dass wir dafür eine Kirchenspaltung in Kauf nehmen würden, Pater Badlock?
Ich finde Disput immer fruchtbar, aber irgendwann mal muss die Debatte auch abgeschlossen werden. Ich meine, heute funktioniert das durch ein Machtwort nicht mehr. Ich werbe um Zustimmung. Auch in Nizäa ging es ja ziemlich turbulent zu. Bischöfe wurden unter Druck gesetzt, sind abgereist. Im Übrigen haben dann manche nach dem Beschluss ihre Unterschrift auch wieder zurückgezogen. Der Kaiser hat mit Exil gedroht, dann sind sie wieder gekommen. Das muss man schon dynamisch sehen. Es gibt Dogmenentwicklungen. Dogmen fallen ja auch nicht vom Himmel. Ich finde es spannend, was da alles stattgefunden hat. Und bitte, damals gab es weder ChatGPT noch Computer noch sonstige technische Hilfsmittel. Das war schon eine Meisterleistung, wer da alles zusammenkam. Der Kaiser hatte seine Interessen, die Bischöfe hatten ihre Interessen, aber man musste zu einem Ergebnis kommen. Ja, und das eine ist die Dogmen- und die Konziliengeschichte, das andere ist eben die Frage, wie gehen wir heute damit um, ohne in eine Sondersprache, in eine Fachsprache zu kommen, die dann eben ihrer Mama oder meiner nichts sagen. Nur Kirche ist immer auch etwas Gewordenes. Und mir hat vorhin gut
Möchte ich
gefallen
dann
beim
gerne
Herrn
am Ende
Kater.
nochmal das vertiefen, wie wir das für heute fruchtbar machen können. Aber nochmal gerade die Frage, also aus Ihrer Sicht war es tatsächlich eine gute Idee zu sagen, um das jetzt mal abzuschließen, bedienen wir uns eines philosophischen Terminus, der nicht biblisch belegt ist, weil er uns die Präzision gibt. Oder wäre es nicht nötig gewesen?
Es war jedenfalls die Lösung, die man damals gefunden hat. Mir hat vorhin gut gefallen, polyphone Christologien, der Ausdruck von Herrn Gradl. Vielfalt wird natürlich oft uniformiert auf ein Wort, ein Begriff, einen Terminus. Und da geht natürlich auch was verloren. Jede Übersetzung ist auch ein Verlust, aber man musste sicherstellen, wie geht das eben? Er ist nicht untergeordnet, Subordinationismus. Er ist nicht adoptiert, sondern immer schon. Und das muss man natürlich auch, wir müssen mit Sprache kommunizieren. Und selbst wenn Sie es vom Griechischen ins Lateinische bringen, vom Lateinischen ins Deutsche oder in andere Sprachen, ist immer auch ein gewisser Verlust damit gegeben. Aber wir können uns nur untereinander verständigen, weltweit, als Weltkirche, wenn wir uns auch auf Bekenntnisformeln einigen können.
Also wie kostbar das ist, dass wir diese Formel haben, besonders in der 381er Form, das merken wir ja in der Ökumene quasi jeden Tag. Insofern, das sind wir uns sicher einig. Jetzt haben Sie ja so quasi schon gesagt, dass Nicäa ist eine legitime Entfaltung dessen, was im Neuen Testament angelegt ist. Ich würde das jetzt gerne, Herr Professor Gradl, nochmal von der anderen Seite her aufdröseln. Der wichtigste Bezugstext für Nicäa im Neuen Testament ist das Johannesevangelium. Können Sie uns da wieder mal einen Dreisemesterstoff in vielleicht 4, 5 Minuten aufbereiten, dass wir noch mal klar haben, wie sind da die Bezüge und was ist denn diese johannäische Theologie, die man verstehen muss, um dann auch sie in Nicäa wiederzufinden?
Ja, gerne. Also im Prinzip wäre mal eine spannende Doktorarbeit wert, glaube ich, so die Hitlist an Texten zu eruieren, die so im Hintergrund der einzelnen Konzilien stehen, neutestamentlich. Also jedes Konzil hat ja so seine Lieblingstexte, seine Vips, seine Stars im Neuen Testament. Und bei Nicäa ist es sicher, sagen wir mal, neben dem Hebräerbrief, neben der Aussage im Kolosserbrief, das Johannesevangelium und der Johannesprolog, der da als Pate fungiert für diese Aussagen. Andere Konzilien, das Zweite Vatikanische Konzil, wenn es die pilgernde Kirche eher beleuchtet, fokussiert dann wieder andere Texte, andere Traditionen, andere Schriften in der Bibel. Aber im Hintergrund von Nicäa, also der Johannesprolog. Und im Grunde genommen war das für die Konzilsväter vor dem Interesse, vor der Funktion, die dieses Konzil erfüllen sollte, der entscheidend wichtige Text, der die Einheit garantierte, wo man also die christologischen Aussagen fundiert, verwurzelt sah. Nun haben wir aber im Johannesevangelium quasi schon 2.0 die Fortentwicklung der Christologie im Vergleich etwa zu den synoptischen Evangelien. Also ich stelle mir das durchaus so vor, wenn man den geliebten Jünger im Johannesevangelium mal nimmt, dass wir da einen Augenzeugen, ich würde jetzt nicht sagen den Apostel Johannes, sondern eine anonyme Jüngergestalt haben, die aufgrund ihres philosophischen Interesses, also das bringt quasi der Autor, wenn man so will, der Pate, der Ursprung des Johannesevangeliums schon mit, ein gewisses philosophisches Interesse, das sich an Philo von Alexandrien anlehnt, das so philosophische Themen und Termini nutzt, also eine besondere Sicht auf Jesus, die im Hintergrund des Johannesevangeliums steht. Da werden wir bei dem Vortrag Johannäisch lernen, also mit den Begriffen Geist, Fleisch, Leib, Herrlichkeit, Sünde, Finsternis, Logos. Also das ist eine besondere Deutung der Jesusgestalt in dieser johannäischen Schule. Verwurzelt, angefangen von diesem geliebten Jünger, der eben ein besonders philosophisches Interesse an dieser Jesusgestalt hat, der die synoptischen Evangelien, die Jesus-Traditionen voraussetzt und quasi schon zu einer besonderen Deutung theologisch-christologischer Art dieser Jesusgestalt findet. So, der Altvater der Exegese Harnack, der sagte, dieser Johannesprolog ist im Grunde genommen ein philosophischer Lockvogel. Also es ist, wie wenn Sie in der Bücherei stehen und ein Buch ausleihen wollen und mal die erste Seite lesen und dann entscheiden, nehmen Sie das Buch mit oder nicht. So ist dieser Johannesprolog die philosophische Hürde. Kommen Sie da drüber, lesen Sie das Johannesevangelium und sagen, nee, also mir ist jetzt doch eher nach dem lukanischen Jesus oder nach dem markinischen Jesus. Also das ist ein zutiefst philosophisches Gebilde, ein Portal, was eine besondere Deutung von Jesus bietet und eben wohl auch angefochten schon vom Kontext her durch die Frage, wer ist denn dieser Jesus? Und da fundiert, zementiert dieser Johannesprolog eine besondere Aussage, doch dieser Jesus ist aus Gott. Der Logos war Gott und Gott war der Logos und das Wort wurde Fleisch und wir können in diesem Logos quasi die Herrlichkeit Gottes sehen, was heißt alttestamentlich Gott selbst. Und das schien den Konzilsvätern von Nicäa, denke ich, schon als der entscheidende, fundierende Bezugstext. Also die greifen nicht auf Lukas zurück, die lassen Paulus beiseite, die nutzen nicht sagen wir das Markus-Evangelium mit seiner holzschnittartigen Christologie der Kreuzesnachfolge, sondern da ist der VIP-Text Johannes.
Denken Sie, dass die spätere Entfaltung der Trinitätstheologie das im Sinne des Johannes erfasst hat?
Also Texte sind ebenso wie die Christologien im Neuen Testament polyvalent. Also man schreibt, sagt Lagercrantz mal, immer nur 50% eines Buchs, die anderen 50% muss der Leser schreiben. Und dieser Anteil, den quasi die Konzilsväter von Nicäa da zum Johannesevangelium hinzulegen, die nehmen das als Ausgangspunkt, aber die entfalten, die buchstabieren, die ergänzen, die interpretieren in einer besonderen Richtung. Das ist im Lauf der Auslegungsgeschichte auch anders passiert dann, ja. Aber sag mal, ob das legitim ist oder nicht, Es war so, das war ein Potenzial, das so vom Konzil verstanden wurde, würde ich sagen. Ein bisschen merkt man, finde ich, so von der Textinterpretation, dem Glaubensbekenntnis von Nicäa auch die Unbeholfenheit an oder vielleicht die Vorsicht, wenn es dann heißt, also als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Also das Glaubensbekenntnis muss diesen Satz, diesen Begriff, der einzig Geborene aus dem Vater, das heißt sogar noch mit der Fußnote erklären, ja, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Als Prüfer würde ich sagen, ja, wurde jetzt nicht unbedingt besser. Ja. Also auch dieser Zusatz, diese Ergänzung bleibt erklärungsbedürftig, bleibt streitbar, bleibt ein bisschen unbeholfen. Und vor allem bleibt, und da sind wir bei dieser Tragik auch theologischer Sprache, das Konzil ganz in menschlichen Begrifflichkeiten. Aber was sollen denn die Konzilsväter auch anderes tun, verhaftet? Also sie nutzen eine zutiefst anthropologische Größe, nämlich die Geburt, einzig geboren. Also wir bleiben im Bereich der menschlichen Sprache und damit bleiben wir im Bereich der Erklärungsbedürftigkeit. Weiteren Interpretationen.
Das heißt, die Väter von Nicäa haben quasi in einem mehrschichtigen Rezeptionsprozess das, was in einem Text immer durch den Rezipienten zu ergänzen ist, gefüllt auf ihre Weise, ganz ähnlich wie im Grunde wir heute aufgetragen sind, den Text von Nicäa, die nächste
Genau.
Stufe, sage ich mal, so zu Ende weiterzuschreiben in unser eigenes Leben hinein, dass er dort eine Bedeutung haben kann. Das wäre mein Thema für die letzte Runde, die ich mit Ihnen
Ja.
weiter vorhab. Ich möchte aber vorher noch mal kurz mich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenden. Es sind ja, glaube ich, fast 100 da. Die Regel hier, die sich eingespielt hat in den letzten Wochen, ist, dass ich etwa eine gute halbe Stunde Fragen stelle. Die ist gleich rum, so in etwa 5 Minuten. Und dass dann Sie auch fragen dürfen, denn wir haben ja hier nicht eine Fernsehübertragung oder ein Video in der Mediathek, sondern das ist eine Veranstaltung. Sie sind Teilnehmer und Sie können sich gerne melden und Ihre Fragen dann stellen an beide Gäste, die wir heute hier haben. Dafür müssen Sie wissen, dass wir diese Sendung aufzeichnen, allerdings nur den Ton. Also aus dem Ton haben wir auch die letzten Wochen immer schon ein kleines Audio gemacht, das man in unserer Mediathek nachhören kann. Das heißt, wenn Sie die Frage stellen, wird Ihre Stimme zu hören sein, aber Ihr Gesicht nicht. Also Sie müssen jetzt nicht schauen, ob die Kamera bei Zoom, das ist ja immer so ein bisschen verzerrt in dieser Briefmarkenoptik, da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Aber denken Sie gerne jetzt schon mal drüber nach, ob Sie Fragen stellen möchten, denn es gibt so eine kleine Naturgesetzlichkeit, habe ich festgestellt in den letzten Wochen. Es geht immer sehr schleppend los. Dann bin ich immer schon versucht zu sagen, okay, mach mal um 15:45. Aber um 15:03 oder 14:02 kommen immer noch ganz viele wichtige Fragen. Und vielleicht kann man das so vorziehen, dass wir auch Zeit haben für die Fragen, weil ich muss wirklich um 13 Uhr Schluss machen, das habe ich versprochen. Und das ist in der Mittagszeit ja auch nicht so einfach, dass man mal überziehen kann. Genau, jetzt kommen wir also zur Übertragung. Und da nochmal von Ihnen die Frage, eine Doppelfrage, Pater Badlock. Wie füllen Sie dieses Homo Usius für sich? Und haben Sie eine Faustregel, einen Tipp für die Teilnehmenden, wie sie versuchen können, so eine steile philosophische Aussage aus der Antike für sich selber in ihrem Leben fruchtbar zu machen?
Naja, ich nenne ja meinen Essayband Jesus Glauben und das ist ein doppeldeutiger Titel. Ich glaube ihm, ich traue ihm, ich vertraue ihm und deshalb kann ich auch an ihn glauben. Und deshalb kann ich auch das glauben, was andere vor mir gedacht, erstritten, formuliert haben. Ja. Die andere Gefahr ist natürlich schon auch, bei einem Glaubensbekenntnis, was kommt denn im Credo vom Leben Jesu vor? Geburt und Tod. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten, gestorben, begraben. Und dazwischen liegt ein Leben, das theologisch dann in dieser Formel, im Glaubensbekenntnis, im Credo gar nicht vorkommt. Ja, das wird der Frömmigkeit, der Spiritualität zugewiesen. Damit hat sich ein Karl Rahner, ein Hans-Urs von Balthasar beschäftigt. Was heißt diese Ausblendung? Also jede Definition spart natürlich auch etwas aus oder blendet etwas aus. Und ja, das zeigt ja auch, dass Glauben ist gut, aber ich muss das auch durchdenken. Ich muss selber auch einen Prozess durchgehen. Was heißt das für mich?
Und was heißt das für Sie?
Ja, ich drücke es natürlich anders aus. Was heißt, Jesus ist Gott? Für mich ist Jesus Gottes Sohn. Ja, ich bin oft den Weg zu den Dichtern, zu den Poeten gegangen, die das eben anders ausdrücken. Wir würden ja vielleicht sagen, eines Wesens aus demselben Holz geschnitzt oder geschnitzt oder wie aus einem Ei gepellt. Aber dann kommen schon wieder andere Assoziationen ins Spiel. Jesus ist kein Klonschaf Dolly zum Beispiel, nicht? Und alles, was wir sagen, ist der Sache natürlich eher unähnlich als ähnlich, um jetzt den Fachbegriff der Analogie einzuführen. Und das müssen wir Theologinnen und Theologen auch immer beachten. Und das hat ja bezeichnenderweise Karl Rahner in seiner letzten großen Rede in Freiburg im Februar 84 sehr stark betont. Wir sind keine Besserwisser, Theologinnen und Theologen, sondern wir sind Erklärer. Aber wir erliegen immer die Gefahr zu sagen, so ist es. Und nicht anders. Und da muss man aufpassen, denn biblische, poetische Sprache ist viel pluraler, als es eben ein einziger Terminus, ein Begriff, ein Ausdruck sein kann.
Also das verstehe ich als Einladung, diese sehr starre dogmatische Sprache dadurch für sich fruchtbar zu machen, dass man auch das Sprachgenre wechselt und in eher poetisches Spiel wechselt als in Definitionssprache. Herr Professor Gradl, auch von Ihnen hätte ich das gerne gewusst. Wie machen Sie es für sich selber und was geben Sie an Empfehlungen mit als
Also ich
Lektor?
würde sehr unterstreichen, was Dr. Bartlock gesagt hat, also dass man den Bodensatz dieser dogmatischen Spitzenaussagen nicht vergisst. Also die stehen ja irgendwie und Dogmatiker haben so die Angewohnheit, einzelne Dogmen zu formulieren, einzelne Aussagen zu formulieren und die dann einzufrieren oder zu laminieren und für alle Ewigkeit aufzuheben. Aber so funktioniert es ja nicht, sondern die haben eine Vorgeschichte. Und auch diese Aussagen von Nicäa sind letztlich eine Ableitung der Beobachtung des Lebens Jesu. Also selbst Josef Ratzinger in seinen Jesusbüchern sagt, diese Formulierung wesensgleicher Sohn ist letztlich die Übertragung der Gebetshaltung Jesu, des Vertrauens Jesu in seinen Vater, in eine philosophisch-theologische Sprache und dann fügt er hinzu, sonst nichts. Also es heißt, ohne die Beobachtung des Lebens Jesus, sein Vertrauen in Gott, das, wofür er wirbt, so wie er lebt, das wird dann etwas abgehoben, in philosophisch-theologischen Begriffen verdichtet, aber ich darf den Bodensatz des Eisberges nicht vergessen. Ja, darauf basiert, darauf ruht ja alles. Und so, glaube ich, kann man sich dann auch mit so dogmatischen Spitzensätzen verständigen und auseinandersetzen. Ja, dass die da manchmal unbeholfene Versuch sind, in einer bestimmten geschichtlichen Epoche die Bedeutung des Lebens, des Wirkens Jesu zusammenzufassen. Aber was durch alle Bedeutungen, durch alle Epochen hindurchgeht, ist eben das Leben Jesu. Ja, das von der jeweiligen Zeit geprägt dann so theologisch-dogmatische Blüten treibt, die aber aus der Zeit heraus verstanden und studiert werden müssen. Wie alle Schriften des Neuen Testaments ja auch.
Vielen, vielen Dank Ihnen beiden dann schon mal bis hierhin. Wir haben 12:39 Uhr und damit komme ich jetzt zum Fragenteil. Und der Erste, der sich gemeldet hat, ist Herr Büttner. Bitte sehr, schalten Sie sich gerne laut und stellen Ihre Frage.
Gerade dazu eine Frage. Mein Lehrer Hans Küng und andere sagen ja, dadurch wurde eine unangemessene Hellenisierung des Christentums betrieben und damit auch eine etwas Entfremdung vielleicht auch vom Ursprung, während der Gnadengrad Ratzinger ja sagt, es ist ja geradezu providenziell, dass also das Christentum in eine hellenistische Welt hineingesprochen worden ist. Wie sehen Sie das? Und muss man jetzt sagen, durch dieses Nizänum wurde in Gott eine Differenz, ein Unterschied gesetzt, der natürlich einem strengen Monotheismus zunächst mal dann auch widerspricht. Gleichzeitig wird damit auch eine Relation quasi gleichbedeutend mit der Substanz, wenn man jetzt in diesen aristotelischen Kategorien denkt, damit auch gleich der Personbegriff dann vorbereitet, der dann später bekommen ist, wobei man da wieder heute nicht sagen darf, Gott in drei Personen und Person sich so vorstellt, wie wir es vorstellen, was Pater Keller immer eine Häresie zu Recht natürlich genannt hat. Also das ist schon recht komplex und die Frage, können wir da nicht doch was dran ändern und sollten wir in den Gottesdiensten nicht doch ab und zu mal ein ja angepasstes Glaubensbekenntnis dann auch mal sprechen, wie wir das als Kapläne manchmal getan haben, wohl wissen, dass Rahner gewarnt hat, dass nicht jeder Kaplan einfach da am Glaubensbekenntnis was ändern darf und an den Formulierungen.
Ja, wer von den beiden mag antworten?
Ja, also nur vielleicht so diese Hellenisierung. Ich weiß nicht, ob man das dem Urchristentum oder der frühen Kirche zum Vorwurf machen kann. Also was blieb denn für andere Möglichkeit? Natürlich beginnend mit dem Wirken des Paulus, dem, sagen wir mal, Wachsen der christlichen Gemeinde, dass sich der Schwerpunkt von Jerusalem dann nach Antiochia und weiter nach Korinth und Rom verschiebt. Dann war natürlich die Sprachform, die Welt, das Verständnis auch vorgegeben, mit dem der christliche Glaube auszukommen hatte, in den er hinein übersetzt werden musste. Also das war gar keine, sagen wir mal, bewusste oder politische oder strategische Entscheidung, sondern einfach der geschichtlichen Entwicklung geschuldet. Mit der
Weder verfälschend noch providenziell, sondern einfach
Genau,
notwendig.
also mit der Sprache muss man sprechen, mit den Menschen kommunizieren in der Welt, wo man ist quasi. Zu den neuen Glaubensbekenntnissen vielleicht ein Wort, das wurde ja versucht. Also Thomas von Aquin, Paul der Sechste, das Glaubensbekenntnis des Gottesvolks, Leonardo Boff. Also die Halbwertszeit dieser neuen Glaubensbekenntnisse ist in der Regel geringer als die der alten Bekenntnisse. Und vor allem bleibt auch für neue Texte dann die hermeneutische Aufgabe, die wieder zu übersetzen. Auch das sind keine zeitlosen Errungenschaften, die bleiben, sondern also die hermeneutische Aufgabe, diese Begriffe zum Leben zu erwecken, hineinzugehen, zu übersetzen, zu verstehen, die bleibt, ob es sich um alte oder neue Glaubensbekenntnisse handelt.
Spannende Frage, ob das klug war, so einen Text in die Liturgie einzubauen, die ja eigentlich davon lebt, dass sie unmittelbar verstanden wird und nicht durch Kommentare oder Predigten erläutert. Wie auch immer. Vielen, vielen Dank dafür. Dann würde ich die nächste Frage dran nehmen. Das ist Herr Stör.
Ja, grüß Gott zusammen. Michael Stör, Vorsitzender der Bundesprogrammkommission der ÖDP. Ich würde ganz gerne auf das politische Ausbuchstabieren zurückzukommen und bitte Sie mich zu korrigieren, wenn ich etwas erzähle, was nicht haltbar ist. Ich würde daran ansetzen, dass das Glaubensbekenntnis ja uns einen Gott präsentiert, der dreifaltig ist, ohne ein Zentrum. Keine von diesen drei Gestalten ist irgendwie hervorgehoben. Und setzt man das in Beziehung mit der Aussage in Genesis 1, in dem 7-Tage-Schöpfungsbericht, dass wir als Bild Gottes geschaffen sind, also Bild dieses dreieinigen Gottes, der in sich selbst Dialog ist, geschaffen männlich-weiblich, niemals das Ganze, sondern immer auf den Dialog verwiesen, dann erscheint mir das eher eine Steilvorlage für die Demokratie als für ein Kaisertum. Wie sehen Sie das?
Alles ist natürlich auch politisch konnotiert. Schauen Sie, ich bringe jetzt mal das Beispiel. Es ist ein scharfer Schnitt. Am Heiligen Abend hören wir die Kindheitsgeschichte, eine Geburtserzählung und am nächsten Tag den Prolog aus Johannes. Ein unglaublich theologisch dichter Text, der aber zum Kanon der Weltliteratur gehört. Es ist ja schon angesprochen worden, Exegesato, Jesus als die Exegese Gottes. In Nizäa ist wirklich interessant, dass der Kaiser das Konzil einberufen hat, aus bestimmten Gründen. Jede Zeit muss dann auch ihr Bekenntnis finden, aber wie es eben angeklungen ist, die Halbwertszeit moderner Formulierungen ist ganz was anderes als alte, gewordene Texte, die ja, erfahrungsgesättigt auch sind und Hymnen oder Litaneien drücken ja etwas ganz anderes aus als ein steriler, kalter, abstrakter Begriff, aber wie jetzt eben auch beim Herrn Professor Gradl angeklungen, die griechische Terminologie war alternativlos. Ich muss ja irgendwie kommunizieren so, dass alle, die beteiligt sind, wissen, was ist gemeint, wenn ich sage. Also bis in unsere Tage, es gab eine Serie im ZDF, Karl Rahner, Marietta Peitz, was meine ich, wenn ich sage, Jesus ist Gott? Ist das eine Prädikataussage? Was bedeutet das? Christentum ist natürlich auch eine anspruchsvolle intellektuelle Herausforderung. Und da bin ich bei Anselm von Canterbury, Fides querens intellectum. Glaube sucht das Denken. Ich muss das Verstand nicht an der Kirchentür abgeben. Und Konziliengeschichte, Dogmengeschichte ist eine anspruchsvolle, auch eine herausfordernde Sache, der sich jede Zeit neu stellen muss. Aber wir müssen nicht immer bei Adam und Eva beginnen. Darum gibt es ja Glaubensbekenntnisse.
Vielen Dank, Herr Professor Gradl. Ich weiß nicht, ob Sie noch was dazu sagen möchten, sonst würde ich die nächste Frage
Ja,
dran nehmen.
nur kurz, also dass jede Zeit hat da so ihre Zugänge, ihre besonderen Texte, also die ansprechen, die helfen, wo man sich wiederfindet, ja. Und aus der Zeit heraus diese Texte, die Bibeltexte, aber auch die dogmatischen Texte zu verstehen, glaube ich, daran liegt es. Also dass man das nicht als transhistorisches Dogma, als transhistorischen Text, der immer und überall gleichermaßen verständlich und bedeutsam ist, versteht, sondern aus der Zeit heraus sucht, was steckt dahinter an Interesse, an Funktion, an Bedeutung und vielleicht manchmal dann auch noch so einen Anhaltspunkt entdeckt, was er heute sagen kann.
Dankeschön. Dann wäre der Herr Deja oder Deja der nächste in der Reihe.
Deja ist richtig, weil es ist Polnisch, nicht Französisch.
Gut.
Ja, erstmal mein ganz herzlicher Dank an die beiden Referenten. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Theologe. Ich habe also dafür sehr viel Sympathie für die Mütter von Herrn Bodo und Herrn Patlok. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass sich jüdische Theologen, jüdische Neutestamentler, sowas sonst gibt es ja, mit der Figur Jesus befassen, auch so gewisse Bemühungen, den sozusagen heimzuholen in seine jüdische Heimat. Gibt es da Dialog zwischen christlichen und jüdischen Professoren, Theologen?
Ich muss ganz kurz ergänzen, mich hat das auch irgendwann einmal überrascht, aber das, also jüdische Historiker sagen, die beste Quelle über das Judentum zur Zeit Jesu ist das Neue Testament. Besseres haben die in ihrem eigenen Schriftenkorpus ja auch nicht. Insofern gibt es natürlich jüdische Neutestamentler, die das genauso auswerten für ihre Fragestellung wie unsere. Aber zum Dialog, Herr Professor Gradl, da tut
Ja,
sich einiges, oder?
absolut. Also das war schon lange Jahrzehnte ein Forschungsthema, eigentlich ein Forschungssektor, den jüdisch-christlichen Dialog da zu pflegen. Wenn man so von der historischen Jesusforschung ausgeht, was man zunächst in den Sinn kommt, also dieses monumentale Werk von John P. Meyer, The Historical Jesus, also der dann zu dem Schluss findet, The Historical Jesus ist der Jewish Jesus, also der jüdische Jesus, der da in der historischen Jesusforschung auch neu entdeckt wurde. Und dann begibt sich eben, sagen wir mal, die Forschung dann auch in einen Dialog. Also kann man Klassiker erwähnen wie Pinchas Lapid, wo Jesus als der Gesetzeslehrer wahrgenommen wird oder wo auch die Originalität Jesu natürlich ein bisschen temperiert wird, dass man sagt, also dieser Jesus fällt jetzt von seiner Botschaft her auch nicht vom Himmel, sondern er ist Teil eines innerjüdischen Diskurses von verschiedenen Schulrichtungen, von Gesetzesinterpretationen, die es gab. Also das setzt dieser historische Jesus an bei existierenden Diskussionen, bei existierenden Gesetzeswahrnehmungen, die es bereits gibt. Also man versteht gerade in der heutigen Exegese, in der historischen Jesusforschung, Jesus als Teil eines vitalen, komplexen Judentums des ersten Jahrhunderts.
Also Martin Buber oder Shalom Ben Korin sind ja auch Pioniere, Bruder Jesus bei Shalom Ben Korin oder um in die neuere Zeit zu gehen, Rabbi Neusner, mit dem Josef Ratzinger oder Benedikt der 16. auch mit im Zusammenhang mit der Jesus-Trilogie korrespondiert hat, aber eine gewisse Tragik für die katholische Theologie oder die christliche Theologie ist schon, dass das Judesein Jesu eigentlich erst nach dem Holocaust wirklich wahrgenommen, ernst genommen wurde, auch aus diesem Trauma heraus. Franz Mussner war da ein Pionier auch. Und Jesus war Jude. Wir wissen ja relativ wenig, so als durchschnittliche Katholiken oder Christen, über das Judesein Jesu. Und wir sind die jüngeren Geschwister der Juden. Und Christentum ohne Judentum gibt es nicht. Ja.
Danke.
Ja, vielen Dank für diese Antworten. Dann wäre Dieter, ich weiß wieder nicht, ob es Membres französisch ausgesprochen wird oder anders.
Ja, französischer Ursprung von den Hugenotten, aber deutsch ausgesprochen Dieter Meinbresse
Membres, alles
aus
klar.
Lauenau bei Hannover. Ja, Jesus wurde immer gefragt, was war denn das wichtigste Gebot? Oder nennt er das Doppelgebot der Liebe, das Schema Israel? Und die Liebe kommt im Credo überhaupt nicht vor. Und das muss doch eine große Herausforderung sein, wenn die Liebe im Zentrum auch unseres christlichen Glaubens steht, muss das doch auch im Credo irgendwo verankert sein. Und muss das nicht eine Herausforderung sein? Man könnte andere Themen auch noch nennen, Frieden, Gerechtigkeit, aber ich sag, bleib mal bei dem Thema Liebe. Muss nicht von daher das eine gemeinsame Herausforderung von allen Kirchen sein, ein Glaubensbekenntnis neu zu formulieren, in dem gerade dieses Zentrum, die Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu sich selbst, dann auch entsprechend verankert ist.
Was sagen unsere beiden Gäste dazu? Ein Patzer im Credo, dass die Liebe nicht vorkommt?
Ja, da gibt es mehrere Patzer. Also man könnte das Ganze noch steigern und könnte sagen, ja gut, dass ein Pilatus oder Jungfrauengeburt dann im Credo erwähnt wird und im Vergleich dazu dieses markante Fehlen der Agape. Das ist natürlich schwierig. Positiv formuliert kann man sagen, ins Credo schaffte es vor allem das, was problematisch wurde. Also vielleicht war die Reich-Gottes-Botschaft oder die Liebe oder die Nächstenliebe, der Gottesbezug Jesu, der wurde nie so dermaßen in Frage gestellt, zumindest in diesen Jahrzehnten und Jahrhunderten, da die Credos entstanden, dass es eine lehramtliche Verfestigung brauchte. Ja, sondern also ein bisschen erklärt man ja die Aussagen des Credos gerade dadurch, was wurde problematisch, was war angefochten, wo gab es andere Stimmen, wo gab es Gegenstimmen. Aber unabhängig davon, also persönlich jetzt so gesprochen, wickel ich beim Beten des Credos ständig Girlanden um diese Worte und muss mir also gerade diese Dinge, die Liebe, die Reich-Gottes-Botschaft, die Zuwendung Jesu, der Gottesbezug, ergänzen mental, virtuell beim Beten dieser Worte. Also das sind nur Spitzen des Eisberges, die uns da in diesen Formulierungen des Credos entgegenkommen. Den Bodensatz, wie gesagt, der ist ja umso wichtiger, weil die Spitze würde nicht existieren, wenn es den Bodensatz nicht gäbe. Den muss ich ergänzen. Oder so verstehe ich mich auch als Theologe. Da bin ich unterwegs, um an diese Dinge zu erinnern, also den Hintergrund zu erklären. Ja. Also das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Das
Aber
ist sicher
wäre das nicht, wenn wir jetzt als Theologen das bedenken, aber wenn wir die Gemeinde mitnehmen, auch im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis gemeinsam zu sprechen, dann können wir das, was Sie eben ja ergänzt haben, ja nicht voraussetzen, dass alles mitgedacht wird, sondern das müsste auch gemeinsam bekannt werden und auch in einer Sprache, die heute verständlich ist. Das ist meine
ja.
Anfrage.
Also ein bisschen hilft die Genese, weil diese Glaubensbekenntnisse entstehen im Zuge der Christwerdung, im Zuge des Katechumenats, wo man einfach nach einer Ausbildung, nach einem Eintauchen in die Schrift, nach dem Lernen von Gottes- und Nächstenliebe quasi markant am Ende eines solchen Ausbildungsweges dann Profil bekennt und sagt, ja, also als Heide bekenne ich mich zum einen Gott. Ja, Gott den Vater. Als vielleicht ehemals Jude bekenne ich mich zur Gottessohnschaft Jesu und ich bekenne mich zum Geist, der beide verbindet. Also es ist quasi das Ende dieser Tour de force, das Ende dieser Linie. Also es ist innerhalb eines Katechumenats, eines Glaubensweges, eines Eintauchens zu verstehen und am Schluss wird dann Profil bekannt, aber nicht alles in diesem Glaubensweg findet dann Eingang ins Credo. Also ein bisschen entlastet es, wenn man vielleicht die Genese, den Hintergrund, die Funktion im Taufbekenntnis dieser Glaubensbekenntnisse betrachtet. Aber klar ist es ein Defizit. Das ist nicht der ganze christliche Glaube. Das Wesentliche fehlt, würde ich sagen. Also.
Und aus liturgiewissenschaftlicher Sicht würde ich das, was Herr Malmbresse gesagt hat, auch nochmal stark machen. Eine Definition von Glauben, das kommt ja von Finis, von der Grenze, ist per se immer an den Rändern, wo es Unklarheiten, wo es Ärger, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Wir gehen immer davon aus, dass wir in eines der klassischen eucharistischen Hochgebete aus dem 4., 5., 6. Jahrhundert, dass wir da viel dichter am Zentrum dessen sind, was unseren Glauben ausmacht, als wenn wir uns dogmatische Definitionen von streitschlichtenden Konzilien anschauen. Das nur in Klammern gesagt. Wir haben tatsächlich, das klappt super heute. Noch eine Frage, das ist dann die letzte, die ich dran nehme, von Herrn Hartmut Wilhelm. Bitte sehr.
Ja, schönen Dank. Ich würde gern einhaken bei der Frage, ob Jesus untergeordnet ist, wo ich mitgenommen habe heute, dass das eben auch eine Frage war, die zu klären war und wo festzustellen war, dass eben Jesus nicht untergeordnet ist. Da werfe ich aber jetzt einen Blick in synoptische Evangelien. In Markus 13 und Matthäus 24 steht wohl sinngemäß, von jedem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und bei Markus 10 und Matthäus 20 steht wohl sinngemäß, doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben, als da die Donnersöhne des Zebedäus sich am liebsten die Ministerposten schon mal zusichern lassen würden. Dort werden die sitzen, heißt es dort weiter, für die diese Plätze bestimmt sind. Da frage ich mich, ob sich dann in diesen Evangelien nicht doch irgendwo eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater widerspiegelt und ob das gegebenenfalls dann eben auch bedeutet, dass der Glaube der Autoren dieser synoptischen Evangelien keinen Platz mehr hat in unserer Kirche seit dem Konzil von Nizäa. Vielen Dank.
Herr Gradl.
Ja, es ist spannend. Also es beginnt eigentlich schon, diese Texte, auf die Sie anspielen, das Wissen Jesu quasi über die Endzeit, über den Termin der Wiederkunft, da beginnt schon eine innersynoptische Diskussion, dass Markus als ältester Evangelist noch relativ steil und streitbar sagt, also nicht einmal der Sohn weiß den Termin, und Matthäus und Lukas, die Nachfolger, die Seitenreferenten, das dann schon weichspülen. Also im Lukas-Evangelium ist dann gar nicht mehr die Rede, dass der Sohn nichts weiß, sondern also da wird quasi schon die Problematik von den Seitenreferenten erkannt, da kann es dogmatisch auf Abwege kommen durch diese Tradition des Markus, und die greifen dann ein. Aber klar sind die neutestamentlichen Evangelien, ist die urchristliche Wahrnehmung Jesu auch so eine Pendelbewegung. Da wird Jesus als Mensch wahrgenommen, ganzer Mensch, der nicht schon mit einem Fachwissen über den Boden schwebt und doch irgendwie alles weiß und immer den Rettungsanker der Göttlichkeit in Händen hat und die Notbremse ziehen kann, sondern der ist durch und durch Mensch. Das spiegelt sich natürlich vom Interesse her in solchen dogmatischen Aussagen eines Konzils nicht. Ja. Also deswegen ist ja die Exegese so wichtig und so gut, dass man sich das also auch in Erinnerung ruft.
Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Stunde angekommen. Es ist wie oft bei solchen Themen, dass es eigentlich doch, wie soll ich sagen, mehr Fragen aufwirft oder zumindest Neugier macht auf weitere Vertiefung, kann ich mir vorstellen, bei unseren Teilnehmenden. Ich empfehle Ihnen, wer beim Thema bleiben will und sich ein bisschen hinein vertiefen mag, hat, was unsere Gäste betrifft, des heutigen Tages zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lesen das Buch von Pater Budlock, Jesus glauben, oder Sie melden sich an für die biblischen Tage zur Christologie im Neuen Testament bei Professor Gradl, nächste Karwoche hier bei uns in der Katholischen Akademie in Bayern. Wenn Sie nicht am Thema, aber am Format Interesse haben, wir machen, wie gesagt, in den nächsten Wochen jeden Mittwoch um 12 weiter. Ich glaube, wir haben eine Folie vorbereitet, wo wir gleich noch kurz einblenden, was die nächsten Themen und Termine sind. Und dazu möchte ich Sie sehr, sehr herzlich einladen. Ganz zum Schluss, wir haben noch 2 Minuten. Würde ich Sie beide bitten, noch so als kleines Bonbon für den Abschluss. Sie hatten gesagt, man muss Girlanden um den Text legen. Haben Sie Schmuck oder Deko-Vorschläge für die Girlanden unserer Teilnehmenden, die Sie um den Text des Nizänums legen könnten in den nächsten Tagen und so mit sich nehmen, um es sich zu erschließen?
Also ich sag's mal biblisch. Mein Zimmernachbar war Clemens Stock in München. Der war 40 Jahre am Biblikum Rom, und der sagt mir immer, ihr Systematiker, immer eine Theorie und dann sucht ihr ein paar Bibelstellen, die Dicta Probantia, die das abstützen. Ich sage es jetzt mal so, wenn ich Matthäus 25 ernst nehme, am Ende meiner Tage, wenn ich vor Gott stehe, werde ich vermutlich nicht gefragt, was hast du alles geglaubt und gewusst und gekannt, sondern was hast du getan aus dem Glauben heraus. Also da wird die Orthopraxie und nicht die Orthodoxie abgeklopft. Und das macht mich auch noch mal demütig, dass alles Wissen und Bescheid wissen und definieren das eine ist. Aber was ich tue als glaubender Mensch, darauf kommt es am Ende der Tage an.
Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Gradl.
Ja, ich würde auch sagen, also Nicäa zu begreifen als Zeugnis des Ringens, der Diskussionsfreude, des Angehens, des Übersetzens. Also, dass das durch alle Jahrhunderte hindurch, und Nicäa ist ein markantes erstes Beispiel dafür, immer darum geht, diesen Jesus ins Leben zu verhelfen. In die Sprache, in die Auslegung, in das Verständnis, und dieser Prozess geht weiter. Das sind Schuhe, die mir da mit Nicäa hingestellt werden, in die wachse ich rein. Manchmal drücken die, da gibt es Hühneraugen, also wenn ich lang unterwegs bin mit solchen Texten. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass dieser Prozess zu jeder Zeit neu aufgenommen werden muss, diesen Jesus sich zu nahen, zu begreifen.
Wunderbar, dann danke ich Ihnen beiden nochmal sehr für Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Danke auch den Teilnehmenden für die klugen Fragen, die Sie gestellt oder nicht gestellt haben, fürs Mitdenken, fürs Zuschauen, auch für den Applaus, der jetzt gerade hier virtuell erscheint. Vielen, vielen Dank dafür, und um 12.59 Uhr sind wir am Ende. Bis zum nächsten Mal.
Danke sehr, auf Wiedersehen.
Hat Freude gemacht, danke.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.